BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Wir haben es gesehen, im politischen Berlin herrscht Katerstimmung. Die Union freut sich nicht so richtig und die SPD trauert. Gemeinsam müssten sie jetzt das Wunder vollbringen, Reformen zu beschließen. Und heute geht es darum zu zeigen, wie wichtig diese Reformen sind. Der eine oder andere Politiker denkt, wir brauchen keine Reformen, wir müssen einfach nur mehr Geld auf das Problem schmeißen. Nach dem Motto, die Staatsausgaben gehen hoch, gerne auch auf Kredit, und dann bekommen wir ja schon Wirtschaftswachstum. Und das war ja in der Tat für dieses Jahr auch etwas zu erwarten. Ich sage bewusst etwas, nicht richtig viel, aber so ungefähr 1% lagen ja in der Luft, bevor es zum Krieg im Iran kam. Aber trotzdem ist die Frage, kann man wirklich mit mehr Staatsausgaben mehr Wachstum erzielen? Oder sind die Reformen nicht die Grundvoraussetzung für mehr Wachstum? Damit beschäftigen wir uns heute. Ich finde, es passt gut ins Bild eines Landes, wo Reformen zumindest dringend nötig sind und die Politik zumindest davon spricht, diese angehen zu wollen und zugleich die Verlockung groß ist, eben auf Schulden zu setzen. Hochrelevant, hochaktuell finde ich, ich hoffe Sie auch, fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Willst du dich verlieben, so wie Hunderttausende sich auch schon ganz neu verliebt haben? Wenn du Zeitungen und Magazine magst, dann können wir dir beinahe garantieren, dass du dich in Readly verlieben wirst. Readly ist dein digitaler Zeitungskiosk oder vielmehr dein Streamingdienst für Magazine und Zeitungen. Bei Readly findest du mehr als 8000 Magazine und Zeitungen aus nationaler und internationaler Presse, alles in einer App. So viel du lesen kannst, mit unbegrenztem Zugriff, ohne Limit. Und das alles zu einem festen Preis. Du zahlst nicht für ein Magazin oder eine Zeitung, sondern bekommst das volle Angebot. Mit einem Familienaccount können gleich 5 Profile auf bis zu 5 unterschiedlichen Geräten Readly nutzen. Kein Wunder, dass Readly im deutschen App Store ein Rating von 4,7 von 5 basierend auf über 20.000 Bewertungen bekommen hat. Bei Readly sind praktisch alle deine Interessen, Hobbys und Leidenschaften schon zu Hause. Du musst nur noch auswählen oder einfach mal ganz neue Seiten entdecken. Readly ist voller Inspirationen und durch die praktische Download-Funktion können alle Magazine und Zeitungen offline gelesen werden. Damit ist Readly die ideale Reisebegleitung. Für wirtschaftsinteressierte BTO-Hörer finden sich Titel wie Wirtschaftswoche, Euro am Sonntag, Börse Online oder T3N oder Zeitungen wie Welt, The Independent oder The Guardian. Ob du dich für Autos, Garten, Kino, Sport, Geschichte, Gesellschaft, Kochen oder Reisen begeisterst, Readly hat etwas für dich. Für BTO-Hörer gibt es Readly jetzt einen Monat für 99 Cent. Danach kostet dich der ganze digitale Kiosk 14,99 Euro im Monat und du kannst monatlich kündigen, also keine Abo-Falle. Zum Angebot kommst du über readly.de/BTO. Readly schreibt sich Readly. Alle Infos, wie immer, auch in den Shownotes.
Wer die deutsche Politik beobachtet, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Politiker glauben, man müsse als Staat nur mehr Geld ausgeben, um alle wirtschaftlichen Probleme zu lösen. Nach dem Motto, der Staat gibt Geld in die Taschen der Bürger, der Staat kauft Waffen, der Staat macht irgendwelche Subventionen und schon flutscht das auch mit der Wirtschaft. Doch was ist daran? Stimmt das wirklich? Nun, als das Schuldenpaket, das historische Schuldenpaket beschlossen wurde, haben wir uns ja versprochen, dass da richtig tolle Sachen mitgemacht werden. Mittlerweile wissen wir, dass das Geld überwiegend in Konsum fließt, aber trotzdem lohnt es sich nochmal daran zu erinnern, was Friedrich Merz uns am 13. März 2025 im Bundestag versprochen hat, als es darum ging, das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität und die Reform der Schuldenbremse für die Verteidigungsausgaben zu beschließen.
Ist das Ergebnis, dass wir noch mehr Geld ausgeben für Konsum und Sozialpolitik? Dann ist die Antwort nein. Ist es wichtig für Investitionen? Ist es wichtig für die Lebensgrundlage unserer Kinder? Dann kann die Antwort eine andere sein.
Meine Damen und also, Investitionen, das wäre wichtig und das ist gut. In seiner Regierungserklärung am 14. Mai 2025 legte Friedrich Merz dann nach.
Und stehen Mittel zur Verfügung, die über neue Schulden finanziert werden können. Lassen Sie mich dazu ein offenes Wort sagen. Wir müssen mit diesen Möglichkeiten äußerst behutsam umgehen, denn diese Schulden lösen Zinszahlungen aus und sie müssen auch eines Tages wieder zurückgezahlt werden. Sie lassen sich daher nur rechtfertigen, wenn wir mit diesem Geld dauerhaft und nachhaltig den Wert unserer Infrastruktur steigern und das Leistungsvermögen unseres Landes insgesamt verbessern. Dann lässt es sich rechtfertigen, aber nur dann.
Das alles klingt sehr vernünftig. Das klingt so, als wäre es richtig. Heute, ein Jahr später, wissen wir natürlich, dass die Realität leider anders aussieht. Laut IFO-Institut wurden 95% der neu aufgenommenen Mittel entweder in den Konsum gesteckt oder zur Finanzierung herangezogen von Investitionen, die ohnehin schon geplant waren. Das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln koppelt 86% auf ähnliche Größenordnungen. Nun betont die Politik, dass es zum einen nicht so stimmt und zum anderen, es würde ja besser. In den kommenden Jahren würde ein immer größerer Teil der neuen Schulden wirklich in Investitionen fließen. Alles gut also? Das ist eine Frage. Denn die große Frage ist, wenn das Geld richtig gut ausgegeben wird, wenn alles in Investitionen fließt, wird es dann funktionieren? Wird es dann auch zu einem Wachstum führen, was wir so dringend brauchen in der deutschen Wirtschaft? Oder würde dieser Effekt verpuffen? Dieser Frage wollen wir jetzt nachgehen. Warum sollte das viele Geld des Staates nicht positiv auf die Wirtschaft wirken? Um das zu verstehen, muss man schauen, was denn eigentlich das Wirtschaftswachstum nachhaltig determiniert und vor allem, was denn die Wirkung höherer Staatsausgaben bremsen könnte. Und damit sind wir bei der Demografie. Zunächst einmal zur Erinnerung. Die Ausgangslage ist ohnehin schon schlecht. Seit 6 Jahren ist die deutsche Wirtschaft praktisch nicht mehr gewachsen. Für 2026 erwartete der Sachverständigenrat der Bundesregierung ein Wachstum von gerade einmal 0,9%. Die Regierung selbst war mit 1% nur unwesentlich optimistischer. Und das sind, wie gesagt, die Zahlen, bevor es zum Krieg im Iran kam. Dennoch ist natürlich besser, mit 0,9% zu wachsen, als zu schrumpfen oder zu stagnieren in den Jahren zuvor. Das Ganze sind aber nur konjunkturelle Zahlen. Für die Ökonomen viel wichtiger ist die Frage nach dem sogenannten Potenzialwachstum. Also nach dem Wachstum, das unsere Volkswirtschaft bei normaler Auslastung dauerhaft erreichen kann. Und hier sind die Prognosen wirklich besorgniserregend. Die Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute prognostiziert für Deutschland dieses.
Alles in allem wächst das Produktionspotenzial bis zum Ende des Projektionszeitraums um jahresdurchschnittlich 0,3%. Die Wachstumsrate liegt damit gut 0,9 Prozentpunkte unter dem Mittel der Jahre 1996 bis 2024. Während das Arbeitsvolumen im Durchschnitt das Wachstum des Produktionspotenzials dämpft, belaufen sich die Wachstumsbeiträge des Kapitalstocks und der TFP auf 0,3 bzw. 0,2 Prozentpunkte.
0,3 Prozent Potenzialwachstum. Das ist praktisch Stillstand. Und der Hauptgrund dafür hat einen Namen: Demografie.
Insgesamt ergibt sich für das potenzielle Arbeitsvolumen in der mittleren Frist ein jahresdurchschnittlicher Rückgang um 0,3%. Nachdem es bis zum vergangenen Jahr noch gestiegen war, schrumpft es ab dem Jahr 2025 demografisch bedingt und dämpft dementsprechend fortan das Wachstum des Produktionspotenzials.
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit hat das mal durchgerechnet.
Demografisch bedingt nimmt das sogenannte Erwerbspersonenpotenzial ohne Zuwanderung bis 2035 um 7,2 Millionen, bis 2060 sogar um insgesamt 16 Millionen Arbeitskräfte ab. Trotz optimistischer Annahmen zur Frauenerwerbsbeteiligung und zur Beschäftigung älterer wird es schwer sein, den rückläufigen Trend beim Erwerbspersonenpotenzial zu verlangsamen, betont IAB-Forscher Johann Fuchs. Bleiben die Wanderungsströme so bestehen, wie sie über einen längeren Zeitraum vor der Pandemie zu beobachten waren, nimmt das Erwerbspersonenpotenzial bis 2035 um 6% ab. Der Rückgang bis 2060 beträgt aber beinahe 20%, erklärt er.
es bei jährlichen Nettozuzügen von 400.000 Personen bleibt das Erwerbspersonenpotenzial langfristig auf dem Ausgangsniveau.
Die Bertelsmann Stiftung kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Ohne Zuwanderung sinkt die Zahl der Arbeitskräfte von derzeit 46,4 Millionen bis 2040 auf 41,9 Millionen, also rund 4,5 Millionen Menschen weniger. Bis 2060 schrumpft es dann weiter auf 35,1 Millionen. Wir sehen also, Demografie lässt sich relativ gut vorhersagen. So oder so verlieren wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren Millionen Arbeitskräfte und das hat entsprechende Wirkungen auf das Wirtschaftswachstum und natürlich auch auf die Finanzierung der Sozialsysteme. Das Potenzialwachstum einer Volkswirtschaft, wir haben es gerade gesehen, hängt von drei Faktoren ab. Wie viele Menschen arbeiten, und zwar nicht nur wie viele gibt es, sondern auch wie viele Stunden arbeiten diese Menschen. Zweitens, wie viel Kapital wird eingesetzt, also Maschinen, Infrastruktur, Technologie. Und drittens, wie produktiv wirkt die Kombination aus diesen beiden Faktoren, die sogenannte totale Faktorproduktivität. Wir wissen, die Demografie ist schlecht. In vergangenen Folgen haben wir schon aufgezeigt, dass die Produktivitätsentwicklung enttäuschend ist. Und auch, dass der Kapitalstock in Deutschland so stark veraltet ist wie in fast keiner anderen westlichen Volkswirtschaft. Und hier genau liegt das Problem. Wenn wir in dieser Situation einfach mehr staatliches Geld ausgeben, wird sich an diesem Potenzialwachstum zunächst einmal nichts ändern. Das hat auch Bundesbankpräsident Joachim Nagel sehr klar formuliert.
Höhere öffentliche Ausgaben allein werden unseren langfristigen Wachstumspfad jedoch nicht verändern. Interne Simulationsrechnungen der Bundesbank zeigen, dass die zusätzlichen Staatsausgaben das Produktionspotenzial nur moderat erhöhen würden. Um das Potenzial des Fiskalpakets voll auszuschöpfen, muss dieses mit Strukturreformen einhergehen.
Im Klartext. Die Bundesbank schätzt den kumulativen Wachstumseffekt der zusätzlichen Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben bis 2028 auf 1,3 Prozentpunkte. Das klingt nach viel. Aber Nagel sagt auch, damit daraus ein dauerhaft höherer Wachstumspfad wird, brauchen wir umfassende Strukturreformen. Nochmal, Staatsausgaben alleine reichen nicht. Das Produktionspotenzial wird, wenn überhaupt, nur moderat erhöht und ohne Reformen verpufft letztlich der Wachstumseffekt. Die Frage ist also, kann der Staat durch mehr Ausgaben als Wachstum über das Potenzial hinaussteigern? Und hier sagt die Forschung ganz eindeutig, es hängt ganz entscheidend davon ab, wie angespannt der Arbeitsmarkt ist. In Rezessionen, wenn Kapazitäten brach liegen, wenn viele Menschen arbeitslos sind, dann können staatliche Ausgabenprogramme durchaus funktionieren. Der sogenannte Fiskalmultiplikator, also der Zuwachs am Bruttoinlandsprodukt pro Euro Staatsausgabe, kann dann sogar über 1 liegen. Den Fiskalmultiplikator muss man sich so vorstellen. Der Staat gibt 1 Euro mehr aus. Dieser 1 Euro fließt in die Wirtschaft und kann dort weitere Dinge bewirken. Im besten Fall mehr Dinge als der 1 Euro selbst. Die Wirtschaftsleistung könnte beispielsweise um 1,10 Euro steigen. Dann liegt der Multiplikator bei 1,1. Aber wie ist das bei Zeiten mit engen Arbeitsmärkten? Und genau in dem befinden wir uns ja, wie wir gesehen haben, bedingt durch die demografische Entwicklung. Eine Studie des Europäischen Stabilitätsmechanismus mit dem Titel Public Investment in Aging Societies, Rethinking Fiscal Stimulus in Structurally Tight Labor Markets fasst die wissenschaftliche Literatur so zusammen.
Empirische Untersuchungen zeigen, dass die Multiplikatoren staatlicher Ausgaben in fortgeschrittenen Volkswirtschaften in angespannten Arbeitsmärkten typischerweise deutlich geringer ausfallen, oft unter 1 und in Phasen geringerer Nachfrage signifikant höher sind, manchmal 2,0 oder mehr. Studien, die mithilfe makroökonomischer Kausalanalyse die spezifischen Auswirkungen eines angespannten Arbeitsmarktes untersuchen, kommen zu dem Ergebnis, dass die Multiplikatoren im Euroraum nahe Null liegen können und in den USA tendenziell unter 1 bleiben. Diese Studien zeigen, dass ein angespannter Arbeitsmarkt tendenziell Verdrängungseffekte, steigenden Lohndruck und Kapazitätsengpässe zur Folge hat.
Was heißt das konkret? In einem voll ausgelasteten Arbeitsmarkt verdrängen Staatsausgaben private Investitionen. Das ist das, was Ökonomen Crowding Out nennen. Die Arbeitskräfte werden knapper, die Löhne steigen, die Kosten steigen, Die Zentralbank müsste da mit höheren Zinsen reagieren und am Ende hat man Inflation statt Wachstum.
Was wäre, wenn Ihr Kundenservice niemals schlafen würde? Wenn Ihr Team plötzlich über 70 Sprachen fließend spricht, jedes Detail komplexer Verträge auswendig kennt und tausende Anfragen gleichzeitig bearbeitet mit echter emotionaler Intelligenz? Was früher nach Science Fiction klang, ist für die Kunden von 11 Labs heute der Standard für effizientes Wachstum. 11 Labs gilt als das europäische Powerhouse der Voice-KI-Agenten. Als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen des Kontinents liefert es den Beweis, dass Hightech-Innovationen hier zu Hause sind. Während anderswo noch über Digitalisierung debattiert wird, lösen diese KI-Agenten bereits komplexeste Anliegen für Kunden von Klarna, Revolut oder der Deutschen Telekom. Empathisch, sicher und in Echtzeit. Wahrer Fortschritt braucht Vertrauen, deshalb setzt die Technologie auf höchste Sicherheitsstandards. Vollständige DSGVO-Konformität und ISO 27001-Zertifizierung. Diese Agenten können nicht nur Leads qualifizieren, sondern arbeiten direkt in den bestehenden Systemen. Sie prüfen Aufträge, pflegen CRM-Daten und wechseln nahtlos zwischen Tonalitäten, exakt so, wie die jeweilige Marke es verlangt. Der Marktführer lässt sich direkt ins Team holen, skalierbar, sicher und sofort einsatzbereit. Wie sich Erreichbarkeit auf diese Weise revolutionieren lässt, zeigt sich unter 11labs.io/bto. 11 Agents. Schluss mit der Warteschleife. Her mit echtem Kundendialog. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter 11labs.io/bto.
Kai Behrens vom Europäischen Stabilitätsmechanismus und Jonne Lehtimäki von der Universität Turku haben in ihrer Studie genau diese Frage empirisch untersucht. Wie wirken öffentliche Investitionen unter verschiedenen Arbeitsmarktbedingungen in allen 27 EU-Ländern? Die Kernaussage der Studie ist folgende.
Die alternde Bevölkerung und der anhaltende Arbeitskräftemangel stellen traditionelle Annahmen über die Rolle der Fiskalpolitik bei der Förderung des Wirtschaftswachstums in Frage. Da der Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Konjunkturflaute schwächer wird, ist die Wirksamkeit von Konjunkturprogrammen zunehmend ungewiss. Um die Funktionsweise öffentlicher Investitionen unter diesen neuen strukturellen Bedingungen zu verstehen, müssen daher nicht nur die nachfrageseitigen Effekte, sondern auch die angebotsseitigen Beschränkungen untersucht werden, die die Aufnahme fiskalischer Impulse durch die Wirtschaft beeinflussen.
Es werden vier Szenarien unterschieden. Erstens, öffentliche Investitionen ohne Reformen bei einem engen Arbeitsmarkt. Das klingt gerade ziemlich nach Deutschland, würde ich sagen. Ergebnis, der Fiskalmultiplikator liegt unter 0,5. Das heißt, für jeden Euro, den der Staat investiert, bekommt er weniger als 50 Cent Wirtschaftswachstum zurück. Die Staatsschuldenquoten steigen in so einem Szenario ganz eindeutig. Das zweite Szenario ist das Szenario eines Niedrigzinsumfelds, also der Zeit vor Corona, würde ich sagen. Da kann der Multiplikator durchaus hoch sein, sogar über 1,5 steigen, aber es drohen Überhitzung und natürlich besteht immer das Risiko, dass die Zinsen plötzlich steigen. Genau das, was wir nach Corona beobachten konnten. Szenario 3. Die Zinsen steigen als Reaktion auf Inflation durch Staatsausgaben. Dann kann der Multiplikator gegen Null gehen oder sogar negativ werden. Und das vierte Szenario, und das ist vielleicht entscheidend, wenn öffentliche Investitionen mit Arbeitsmarktreformen kombiniert werden, dann kann der Fiskalmultiplikator deutlich steigen, sogar über 1,5. Und das selbst in einem engen Arbeitsmarkt. Wörtlich kann man in der Studie Folgendes lesen.
Wenn öffentliche Investitionen mit strukturellen Arbeitsmarktreformen einhergehen, können staatliche Ausgaben reales Wirtschaftswachstum generieren. Private Investitionen werden durch geringeren Lohndruck und höhere Produktivität unterstützt, wodurch das Verdrängungsproblem minimiert wird. Der Fiskalmultiplikator steigt stark an und kann selbst den angespannten Arbeitsmärkten 1,5 übersteigen.
Umgekehrt warnen die Autoren auch sehr klar, was passiert, wenn man es falsch macht.
Ohne Reformen, die die Funktionsweise der Arbeitsmärkte verbessern und die Ressourcenallokationseffizienz beeinflussen, können öffentliche Investitionen die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt sogar verringern, indem sie produktivere private Investitionen verdrängen. Wenn Länder mit strukturell angespannten Arbeitsmärkten neben anderen öffentlichen Investitionen auch Investitionen mit geringem Multiplikatoreffekt im Bereich Klimaschutz oder Verteidigung erhöhen wollen, sind parallele Strukturreformen umso wichtiger.
Das ist eine bemerkenswerte Aussage. Staatliche Investitionen können die Wirtschaft sogar schlechter stellen, wenn sie produktive private Investitionen verdrängen. Und Japan wird in der Studie als ein warnendes Beispiel dafür herangezogen.
Japan liefert in dieser Hinsicht ein warnendes Beispiel. Jahrzehntelange substanzielle Infrastrukturinvestitionen führten selbst unter günstigen geldpolitischen Bedingungen nur zu bescheidenem Wachstum. Trotz hoher Infrastrukturausgaben und anhaltender geldpolitischer Lockerung blieben die fiskalischen Multiplikatoreffekte begrenzt, da demografische und kapazitätsbedingte Einschränkungen die Ressourcenallokation beschränkten. Viele europäische Länder könnten bald mit ähnlichen Entwicklungen konfrontiert sein, da die zunehmende Alterung der Bevölkerung die Größe und Anpassungsfähigkeit ihrer Arbeitskräfte verringert. Dies kann erhebliche wirtschaftliche und fiskalische Folgen haben, sofern nicht ausreichend präventive politische Maßnahmen ergriffen werden.
Ich finde diese Fragestellung gerade in der aktuellen Situation Deutschlands hochrelevant und habe mich deshalb mit einem der Autoren zum Gespräch verabredet.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate BSX. Das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Marketmaker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate BSX bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7.000 Aktien, 3.000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Kai Behrens kommen, noch dieser Hinweis. Für alle Hörerinnen und Hörer, die zu den Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen rund um die Uhr auf dem Laufenden bleiben möchten und noch kein Handelsblatt-Abo haben, gibt es gerade ein attraktives Handelsblatt Plus Vorteilsangebot. Für nur 1 Euro können Sie 4 Wochen lang auf alle Inhalte zugreifen. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Kai Behrens.
Kai Behrens ist Senior Economist in der Abteilung für Politikstrategie und institutionelle Beziehungen des Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM. Er arbeitet an der Ausgestaltung von Stabilitätshilfeinstrumenten und ist verantwortlich für die Überprüfung der ESM-Position zur Länderüberwachung und finanzieller Unterstützung. Vor seinem Eintritt in den ESM im Jahr 2022 arbeitete Behrens zu fiskalstrukturellen Reformen, Renten, Gesundheitswesen, Steuern und öffentliche Verwaltung im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bei der Europäischen Zentralbank sowie bei der Europäischen Kommission. Er promovierte im Bereich Europastudien internationale Volkswirtschaftslehre an der Johns Hopkins University in Washington, D.C. und besitzt Masterabschlüsse von Sciences Po in Paris sowie der Freien Universität Berlin.
Sehr geehrter Herr Behrens, ich freue mich ausgesprochen, Sie am Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, guten Tag, Herr Stelter, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Behrens, was ich interessant finde, ist, warum interessiert sich eigentlich der ESM für dieses Thema? Weil ich dachte, die ESM hat eher so europäische Finanzstabilität im Vordergrund oder im Fokus. Warum ist diese Frage nach Konjunkturprogramm und Arbeitsmarkt für den ESM eigentlich interessant?
Die Finanzstabilität in Europa, die wird auch von diesem Thema beeinflusst. Aus 2 Gründen. Zum einen, wenn öffentliche Investitionen und Reformen nicht gut aufeinander abgestimmt sind, dann können hohe Staatsausgaben zu steigender Verschuldung führen, ohne dass das Wirtschaftswachstum entsprechend steigt. Das erhöht dann die Anfälligkeit von Ländern für Zinsschocks oder Finanzmarktvolatilität. Das ist der eine Kanal. Der andere ist, die makroökonomische Dynamik. In alternden Gesellschaften mit strukturell engen Arbeitsmärkten wirken Investitionen problematisch, wenn sie zu Lohn- und Kostensteigerungen führen und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit belasten. Das wiederum übt auch Druck aus auf Staatsfinanzen oder Banken. Das ist der Grund, warum das Thema auch für den ESM sehr wichtig ist.
Also im Klartext sagen Sie, Ihre Studie leistet einen Beitrag zur finanziellen Stabilität, weil sie Risiken aufzeigt für den Fall, dass die Reihenfolge bezüglich Reformen und staatlichen Ausgaben nicht richtig ist.
Genau, also es betrifft halt die Schuldentragfähigkeit und die makroökonomische Dynamik insgesamt. Wenn Reformen und Investitionen nicht aufeinander abgestimmt werden in alternden Gesellschaften. Das ist ja immer der Kontext, in dem sich diese Studie bewegt.
Was ist denn nun wirklich neu an Ihrer Studie, Herr Behrens?
Empirisch ist es, glaube ich, die erste Studie, die dies so nachweist. Also vielleicht auch Interessantes an der Studie ist so ein bisschen counterintuitive thinking. Ja, wir haben ja in Deutschland seit vielen Jahren eine stagnierende Wirtschaft und reflexartig denkt man dann, man muss stimulieren. Aber wenn halt die Stagnation nicht mit zusätzlichen Kapazitäten einhergeht oder Kapazitäten freisetzt, dann bringt eine Stimulation nur unter bestimmten Bedingungen etwas. Also das ist so das, was halt neu ist an diesem Kontext des engen Arbeitsmarktes. Wir haben uns nicht konkret den Fall Deutschland angeguckt, obwohl es schon ein sehr interessanter Fall. Was wir gemacht haben, ist eine vergleichende Studie zwischen allen 27 EU-Mitgliedstaaten. Und die Frage, die wir uns gestellt haben und die wir uns auch in Deutschland stellen, ist die Frage, wie kann der Staat mit öffentlichen Investitionen das Wachstum fördern? Und diese Frage, die ist nicht ganz trivial. Vor allem in einer alternden Gesellschaft ist es überhaupt nicht selbstverständlich, dass öffentliche Investitionen dauerhaft zu mehr Wachstum führen. Und bevor wir hier tiefer einsteigen, wie gesagt, vielleicht ein paar Zahlen, um die Perspektive zu haben. Prognosen gehen davon aus, dass wir in Deutschland aufgrund der Demografie in den nächsten 10 Jahren etwa 3 bis 4 Millionen Erwerbstätige verlieren werden. Bei uns waren zuletzt knapp 46 Millionen Menschen erwerbstätig. Das heißt, der Arbeitsmarkt verliert 6 bis 8% seiner Arbeitskräfte in nur 10 Jahren. Und in anderen europäischen Ländern sieht das ganz ähnlich aus. Für das zukünftige Wachstum ist das natürlich ein Problem. Im demografischen Wandel wird der Erhalt des Wohlstands deshalb entscheidend von 2 Entwicklungen bestimmt. Zum einen davon, wie schnell das Arbeitsvolumen zurückgeht. Und zum anderen davon, ob der Rückgang des Arbeitsvolumens durch Kapitaleinsatz und Produktivitätsgewinne kompensiert werden kann. Und zusammengefasst bedeutet das in einem Satz, je schneller eine Volkswirtschaft altert, desto dringender sind eigentlich Investitionen und Strukturreformen, um den bestehenden Wohlstand zu erhalten.
Das glaube ich sofort. Ich meine, das Potenzialwachstum, die Bundesregierung sagt ja auch, das Potenzialwachstum ist so 0,4, 0,5%, eben aufgrund der Tatsache, dass die demografische Entwicklung schlecht ist, also quasi das Arbeitsangebot schrumpft. Die Produktivitätszuwächse waren ja auch nicht so richtig klasse. Vor dem Hintergrund versteht man, dass man investieren muss. Und jeder, der in Deutschland lebt, sieht es ja auch mit eigenen Augen, wie die Infrastruktur zurückgegangen ist, dass wir mehr investieren müssen. Klammer auf, wir wissen ja auch, dass der Privatsektor in Deutschland schon nicht mehr so richtig viel investiert. Wahrscheinlich hängt das auch zusammen. Schlechte öffentliche Investitionen, auch geringere private Investitionen. Also insofern, Notwendigkeit ist klar, wir müssen investieren. Insofern würde man auch sagen, die Bundesregierung macht das richtig, die investiert jetzt endlich, auch gerne auf Pump. Und damit müsste das eigentlich alles gut werden.
Die Frage ist nur, wie macht man es? Und mit welchen Reformen kann man es begleiten, um möglichst effizient für Wachstum zu sorgen, effektiv?
Also es genügt also nicht alleine, wenn der Staat mehr ausgibt, sondern Sie sagen, man muss auch Reformen durchführen, damit die staatlichen Ausgaben wirksam sind.
Also was wir gemacht haben, ist, wir haben die Wirkung von öffentlichen Investitionen unter verschiedenen Arbeitsmarktbedingungen verglichen, und zwar jeweils mit und ohne Arbeitsmarktreform, um die verschiedenen Fälle abzudecken. Wir sind dann so vorgegangen, dass wir zunächst nachgewiesen haben, dass alternde Gesellschaften tendenziell engere Arbeitsmärkte haben und so die Wirksamkeit der Fiskalpolitik einschränken. In einem zweiten Schritt zeigen wir dann, dass in demografisch engen Arbeitsmärkten das Wachstum in erster Linie durch Angebotsfaktoren und nicht durch die Nachfrage begrenzt wird. Und abschließend belegen wir dann in der Studie noch empirisch, dass öffentliche Investitionen vor allem dann das Wachstum fördern, wenn sie mit Reformen kombiniert werden, die das Arbeitskräfteangebot verbessern. Also zum Beispiel Arbeitsanreize, Flexibilisierung, Qualifizierung. Ergänzend würde ich vielleicht noch zwei Dinge hinzufügen, die wir nicht in der Studie aufgreifen, die aber in der wissenschaftlichen Literatur zum Thema gut belegt sind. Und zwar erstens, die Qualität der öffentlichen Investitionen ist auch ein wichtiges Thema, ebenfalls sehr relevant für die Wachstumswirkung. Und zweitens, die Tatsache, dass Reformen idealerweise vor Investitionen erfolgen sollten, damit ein ausreichend großes Arbeitskräftepotenzial für den neu geschaffenen Kapitalstock zur Verfügung steht. Also die Sequenzierung von Reformen und Investitionen. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, dann steigt halt die Gefahr, dass öffentliche Investitionen zwar Kosten verursachen, aber das Produktionspotenzial letztlich nicht entscheidend erhöhen und somit keine optimale Wachstumswirkung entfalten.
Würden Sie sagen, dass quasi bei knappen Arbeitsmärkten das von einigen Ökonomen früher mal postulierte Crowding Out stattfindet? Ist es dann Crowding Out Effekt, dass dann der Staat private Investitionen verdrängt? Oder ist es ein rein inflationärer Effekt? Also die Motto, die Sachen werden einfach nur teurer.
Crowding Out, das ist eine mögliche Wirkung bei knappen Arbeitskräften. Das Zinsniveau kann auch beeinflusst werden negativ. Inflation kann steigen, Preise, auch Lohnkosten können steigen, wenn in einem knappen Arbeitsmarkt investiert wird, ohne dass zusätzliche Arbeitskräfte freigesetzt werden. Genau, und insgesamt besteht halt auch die Gefahr, die in einer alternden Gesellschaft immer besteht, dass so eine negative Erwartungsdynamik noch verstärkt wird. Ne? Dass, wenn es sowieso schon geringes Wachstum gibt und staatliche Investitionen, hohe Ausgaben nicht dazu führen, dass das Wachstum steigt, Verteilungskonflikte sich noch verschärfen und dadurch dann die Regierung vielleicht noch eher bei Investitionen spart.
Wenn wir jetzt Ihre Studie anschauen, Sie haben ja die Vergangenheit ja angeschaut. Jetzt haben Sie gerade vorhin schon gesagt, dass die europäischen Staaten ja alle gleichermaßen in dieselbe Situation hineinlaufen. Ich meine, Italien ist noch ein bisschen älter als wir. Wir kommen jetzt von Frankreich, glaube ich, hat ein bisschen bessere Demografie als wir. Gab es denn ein gutes Vorbild, wo Sie sagen würden, das war eigentlich ein Land in Ihrem Sample, wo Sie sagen, das war ein super Beispiel, weil die haben genau das Richtige gemacht. Die haben erst die Arbeitsmarktreform gemacht, Klammer auf, die wir ja auch nicht gemacht haben. Das sage ich jetzt, weil Sie sind jetzt der Wissenschaftler. Ich würde sagen, dem Motto, na gut, die jetzige Regierung macht vielleicht ein bisschen falsch rum, weil sie ja erst die Ausgaben erhöht und dann hinterher Reformen machen. Möchte ich dem gerade gesagt, Reformen sollte man vorher machen. Gab es denn mal so ein Land, wo Sie sagen, die waren eigentlich eine Case Study, eine vorbildliche Case Study für wie man es macht? Oder haben Sie nur Länder gefunden nach dem Motto, wie man es auf gar keinen Fall machen sollte?
Ja, also das klassische Beispiel ist ja eigentlich Japan. Das ist natürlich nicht Teil unseres Samples. Die sind uns demografisch so 15 bis 20 Jahre voraus und haben ja beispielsweise nicht auf Migration gesetzt, Arbeitsmigration, aber haben es schon geschafft, ihre Produktivität zu steigern. Das wird manchmal bei uns ein bisschen vergessen. Und zumindest ihren Wohlstand zu erhalten. Ja? Also da ist man bescheidener geworden und hat jetzt nicht mehr versprochen oder darauf abgezielt, 2% Wachstum pro Jahr zu haben oder sowas. Er hat es aber immerhin geschafft, mit einer sinkenden Erwerbsbevölkerung den Wohlstand zu sichern. In Europa, ja, Italien hatten Sie genannt, Finnland ist auch ein Land, was demografisch schon weiter vorausgeschritten ist. Lerneffekte, was Sie ja jetzt angedeutet haben, das ist immer sehr schwer voneinander zu lernen. Also in der Presse wird das oft so dargestellt, dass man da sich ein Beispiel nehmen könne. Beispielsweise an den Skandinaviern, Flexicurity ist da so ein Stichwort. Aber diese nationalen Institutionengefüge, das ist schon immer sehr speziell und einzigartig. Also es gibt Tendenzen und wir aggregieren ja in unserer Studie auch nur die Ergebnisse. Aber konkrete Anschauungsobjekte für Reformen, wie man die besser machen kann, das kann man nur mit länderspezifischen Einzelfallstudien im Prinzip herausfinden. Ja.
Ich bin ja Laie. Ich sage natürlich, okay, wenn ich im Prinzip die Nachfrage hochfahre in einer Wirtschaft, die schon am Output ist, dann wundere ich mich nicht, dass das nicht funktioniert. Das ist meine einfache. Also ich würde sagen so, also im ersten Schritt, wenn ich jetzt Ihnen sage, Ihre Studie habe ich nicht überrascht, dann nehmen Sie mir das nicht übel, weil ich einfach sagen würde, das erwarte ich. Wenn ich am Output-Limit bin und wenn ich da Nachfrage ersteige, dann muss das irgendwie zur Verdrängung führen oder zu Inflation führen oder zu beiden. So. Jetzt haben Sie aber gesagt, die Mutter, naja, es ist eben diese Mischung. Es ist eben die Sache, dass ich quasi ein Angebot und nachfrageorientierte Politik, meine Worte, korrigieren Sie mich, im Prinzip kombiniere. Dass ich im Prinzip sage, wie stelle ich sicher, dass das Angebot elastischer reagieren kann? Was wäre also beispielsweise in Deutschland? abschaffen mit Rente 63, na, schlagen Sie alles nicht vor, sage ich jetzt mal. Rente mit 63 abschaffen, höheres Renteneintrittsalter, mehr Jahreswochenarbeitszeit, Jahresarbeitszeit, irgendwelche Anreize, generell oder vielleicht sogar Steuernabgaben senken, dass Leute mehr arbeiten wollen. Also es würde angebotsorientiert wirken. Und das dann kompensieren mit staatlichen Investitionsprogrammen quasi, die dieses Arbeitskräfteangebot dann auch aufnehmen. Wäre die mustergültige Sequenz.
Grundsätzlich ist ja die Frage, ob wir ein Nachfrageproblem oder ein Angebotsproblem haben, auch immer noch nicht komplett ausdiskutiert. Und bei uns in Deutschland zum Beispiel steigt ja die Arbeitslosigkeit. Wir sind jetzt knapp über 6%. Vor ein paar Jahren waren wir noch zwischen 4% und 5%. Also da war der Arbeitsmarkt voll ausgelastet im ökonomischen Sinne. Jetzt haben wir eine leichte Unterauslastung. Aber unsere Studie, die zeigt halt, dass in alternden Gesellschaften diese Arbeitsmärkte halt strukturell enger werden. Also wir gehen jetzt nicht vom heutigen Zustand aus, sondern projizieren in die Zukunft. Wenn man in strukturell engen Arbeitsmärkten nur auf Nachfragestimulierung setzt, dann kann das halt kontraproduktiv sein. Also höhere Ausgaben treffen dann auf begrenzte Produktionskapazitäten, treiben die Preise nach oben und mindern damit auch die Wirksamkeit von Investitionen. Effektiv ist deshalb wahrscheinlich eine Kombination, Nachfrage stimulieren, gleichzeitig Angebot und Produktivität stärken, also durch Investitionen in Kapital und Reformen die Arbeitskräfte besser einbinden.
Jetzt haben wir ja es ja in Europa mit folgenden Situationen zu tun. Wir haben es zu tun eben mit einer schon längerer Zeit unbefriedigenden wirtschaftlichen Entwicklung, gerade im Vergleich mit den USA. Deutschland stagniert seit 6 Jahren. Das heißt, wir haben einen Wunsch nach mehr Stimulanz. Gleichzeitig haben wir aber auch die Notwendigkeit, mehr auszugeben. Denken Sie an Verteidigung. Wir reden ja darüber, wir müssen viel mehr für Verteidigung ausgeben. Also wir sprechen jetzt gerade zum Zeitpunkt, wo der Iran-Krieg gerade angefangen hat. Aber auch unabhängig davon, wir wissen, Europa will und muss deutlich mehr für Verteidigung ausgeben. Das heißt, die staatlichen Ausgaben gehen nach oben. Das heißt, jetzt reden wir gar nicht mal von Konjunkturprogrammen, sondern wir reden eigentlich von der Notwendigkeit, dass der Staat mehr Geld ausgeben muss. Wenn ich jetzt das kombiniere mit Ihrer Studie, dann ist die Schlussfolgerung daraus ja, diese Ausgaben müssen zu einem, also entweder sind sie rein nur inflationär, oder aber sie müssen dazu führen, dass andere Ausgaben verdrängt werden. Das haben wir gerade eben über Crowding Out gesprochen. Das wäre ja dann, würden wir im Prinzip sagen, mehr Verteidigungsausgaben bedeuten weniger private Investitionen. Ich glaube, das würde keiner haben wollen. Gleichzeitig, wenn wir sagen, mehr Verteidigungsausgaben bedeuten weniger privaten Konsum, wollen wir eigentlich auch nicht haben, weil der Konsum ist ja auch nicht so groß. Also kann man irgendwie aus Ihrer Studie was ableiten, wie wir mit dieser Herausforderung umgehen? Weil die Herausforderung ist ja, dass wir ausgeben müssen als Staat, unabhängig von der Zielkonjunktur stimulieren zu wollen.
Wachstum, BIP-Wachstum ist nicht das einzige Ziel staatlichen Handelns. Das ist schon mal ganz richtig. Sie haben jetzt gerade die Verteidigung genannt. Andere würden vielleicht auch auf den Klimaschutz verweisen. Man kann sich dem vielleicht so annähern, indem man Investitionen in zwei Gruppen unterteilt. Ja. Zum einen Investitionen, die direkt das Produktionspotenzial erhöhen. Dazu zählen dann klassische Infrastrukturprojekte, digitale Netze oder auch Bildungsinvestitionen. Und solche Investitionen erweitern halt den öffentlichen Kapitalstock oder steigern das Humankapital. Und dann gibt es die andere Gruppe von Investitionen, die primär öffentliche Güter bereitstellen, so wie Sicherheit. Und diese Investitionen erhöhen nicht unbedingt unmittelbar den gemessenen Produktionskapitalstock, erfüllen aber zentrale gesellschaftliche Aufgaben. Was bedeutet das aus Sicht unserer Studie? Eine Schlussfolgerung, die man ziehen könnte, ist halt, dass je mehr in öffentliche Güter investiert wird, je weniger in den Kapitalstock, desto effizienter müssen dann die Investitionen in den Kapitalstock sein und desto dringender sind eigentlich die Arbeitsmarktreformen, um halt Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen und um auch den Rückhalt in der Bevölkerung für Investitionen in öffentliche Güter zu sichern. Weil es bringt halt nichts, wenn Investitionen nur zu Inflation führen und nicht zu mehr Wachstum. Da werden sie dann ganz schnell auch viele Verteilungskonflikte haben und Kritik halt an diesen Maßnahmen.
Jetzt würden wir beide daraus nicht unbedingt die Schlussfolgerung ziehen, dass Herr Merz recht hat, wenn er sagt, die Deutschen sollen mehr arbeiten. Weil ich glaube, es ist ein bisschen zu platt. Aber generell würde ich jetzt mal sagen, also ein Takeaway ist, was dabei hilft, die Quantität des Arbeitskräfteangebotes zu erhöhen in einer schrumpfenden Bevölkerung. Das ist sozusagen quasi die Grundvoraussetzung für alles andere, wäre meine erste Schlussfolgerung. Die zweite wäre doch dann zu sagen, es geht auch um die Qualität der Menschen, also die aus, Sie haben Qualität der Investition, kommen gleich darauf, aber Qualität der Menschen ja auch. Sie haben Japan erwähnt. Und in der Tat, ich habe so Zahlen mal gesehen, da habe ich mal ausgerechnet, wenn man das Bruttoinlandsprodukt pro Erwerbstätigen genommen hat in Japan, dass es sich erstaunlich gut entwickelt hat. Ich glaube sogar besser als in den USA, weil die eben ganz viel daran gesetzt haben, die Produktivität jedes Einzelnen zu steigern. Das hat was mit Bildung und Ähnlichem zu tun. Also ist quasi Angebot nicht nur mengenmäßig, sondern auch qualitativ die Voraussetzung.
Ich würde sogar noch eine dritte Dimension hinzufügen, Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Ja, da gibt es verschiedene Maßnahmen. Teilzeitmodelle können dazugehören, Förderung mobiler Arbeitskräfte, Beschäftigungsschutz, Dinge, die halt es erleichtern, für Arbeitskräfte von einem Sektor oder von einer Firma in eine andere zu wechseln, die höhere Produktivität hat. Und in einem engen Arbeitsmarkt bedeutet das wahrscheinlich auch höhere Löhne, höhere Gehälter. Also auch im Interesse der Arbeitnehmer. Ja. Die beiden anderen Dimensionen, die Sie genannt haben, Steigerung des Arbeitsvolumens, der Erwerbsquote, zum Beispiel durch Anreize für längere Erwerbstätigkeit oder Erhöhung der Produktivität der Arbeitskräfte. Entscheidend eigentlich, weil Sie können nicht immer weiter die Arbeitszeit verlängern. Ja. Also Produktivität ist halt letztlich der Schlüssel zum Erfolg. Ja, und da kommen halt Investitionen in die Qualifizierung, Umschulung, digitale Kompetenzen, solche Dinge zum Tragen. Genau, das sind die drei wesentlichen Ansätze, die man da verfolgen kann.
Genau, und das ist für mich nochmal ein wichtiges Takeaway, weil ich natürlich sagen muss, okay, und das ist jetzt wieder mein Takeaway, wenn wir die politische Diskussion betrachten, ich meine auch die jetzige Regierung, ich meine die SPD möchte alles, was Arbeitsmarkt zu tun, eigentlich nicht antasten. Ja, und gleichzeitig setzt sie stark auf staatliche Ausgaben. Eigentlich muss man denen sagen, eure staatlichen Ausgaben werden eigentlich verpuffen. Klammer auf, Sie haben sogar gesagt, Sie werden wahrscheinlich perspektivisch die Verteilungskonflikte erhöhen. Das haben Sie gesagt, würde ich zumindest auch so sehen, weil das Geld ausgegeben wurde. Wenn die Wirkung nicht im Wachstum da ist, haben wir mehr Schulden, mehr Zinslasten und so weiter, erhöhen die Verteilungskonflikte. Sie haben aber auch am Anfang gesagt, es gäbe eben auch Studien, die zeigen, es käme auf die Qualität der Investition als solches an. Jetzt haben wir gerade gesagt, okay, es gibt Verteidigungsinvestitionen, es gibt also als im Sinne von, die jetzt dieses Produktionspotenzial erhöhen, es gibt andere. Was meinen Sie denn mit Qualität der Investitionen?
Das ist jetzt nicht Qualität im normalen, gebräuchlichen Sinne gut oder schlecht, so ist das nicht gemeint, sondern Qualität meint hier zum einen Investitionen in Produktionskapital und zum anderen in öffentliche Güter. Ohne zu sagen, dass jetzt eins davon schlechter oder besser sei als das andere. Und ohne die deutsche Situation zu kommentieren.
Jetzt ist ja so, wir wollen jetzt nicht einseitig über Deutschland reden und das auch schon kommentieren, das verstehe ich auch. Jetzt sind Sie ja bei einer europäischen Institution. Das heißt, Sie haben ja auch Zugang zu den europäischen Entscheidungsträgern. Also finden diese Überlegungen, Ihre Kenntnisse, Ihrer Studien, wie findet das denn Eingang in die politischen Diskussionen auf der EU-Ebene?
Der entscheidende Akteur, wenn es um Strukturreformen geht und um die Abstimmung der Wirtschaftspolitik innerhalb der EU, ist natürlich die Europäische Kommission. Da gibt es zum Beispiel das europäische Semester, wo eben länderspezifische Empfehlungen ausgesprochen werden, so heißt das im EU-Jargon, die halt Strukturreformen auch betreffen und fiskalpolitische Maßnahmen. Das ist der entscheidende Player in der Hinsicht. Diese Empfehlungen, die werden auch von den Mitgliedstaaten selber verabschiedet letztlich im Council. Und wir als europäische Organisation, Teil des europäischen Sicherheitsnetzes, stehen natürlich mit Kollegen auch bei der Kommission, bei der EZB im Austausch, lesen die Analysen, die wir schreiben, gegenseitig und treffen uns auch auf Konferenzen. Ja, aber institutionell liegt das bei der EU-Kommission.
Herr Behrens, Sie haben verstanden, ist ja spannend, diese Analysen zu machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schön, wenn das nicht nur von mir gelesen wird, von meinen Hörern gehört wird und von Ihren Kollegen gut gefunden wird. Es wäre natürlich schon auch erfreulich, glaube ich, wenn das einfließt in die Politik. Also was wären denn so Schlussfolgerungen, die Sie ziehen würden, so für politische Handlungsfelder aus Ihrer Analyse?
Da gibt es einige Ansätze, würde ich sagen. Also erstens, Investitionen und Reformen müssen verzahnt werden. Das ist essentiell. Ja. Selbst Investitionen in Infrastruktur, Bildung oder Forschung entfalten nur dann ihr volles Wachstumspotenzial, wenn gleichzeitig Engpässe am Arbeitsmarkt abgebaut werden. Ja, zum Beispiel durch höhere Erwerbsquoten, gezielte Weiterbildung und so weiter. Zweitens, Ja, die Sequenzierung ist wichtig. Reformen sollten idealerweise vor oder zumindest parallel zu Investitionsprogrammen umgesetzt werden, um Engpässe im Arbeitsmarkt zu vermeiden und ja, und die Wirkung von Investitionen zu maximieren. Und ja, drittens, je größer der Anteil öffentlicher Investitionen in reine öffentliche Güter wie Sicherheit oder Klimaschutz, desto dringlicher werden begleitende Reformen, die Wachstum ermöglichen. Das sind so die Ansätze, Handlungsfelder, die sich für die Politik ergeben. Was eigentlich auch noch wichtig ist, vielleicht ist die Kommunikation, ne? Die langfristige Perspektive, die mit so einer Politik verfolgt wird, die ja letztlich allen zugutekommt. Also Arbeitnehmern, jetzigen Schülern, Studenten, die später auf den Arbeitsmarkt kommen oder auch Rentnern, ne? Die letztlich ja auch davon profitieren, wenn der Kuchen wächst, wie wir Ökonomen sagen.
Ja, im Prinzip, was Sie im Prinzip sagen, ist, der ideale Weg, den Kuchen wachsen zu lassen, ist, dass wir möglichst viel Mehl und Zucker und Rohstoffe in das System pumpen und gleichzeitig sicherstellen, dass es viele Hände gibt, die noch backen.
So ist es wohl, ja. In dem Fall verderben viele Köche nicht den Brei.
Hoffentlich nicht. Herr Behrens, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen. Ich finde es eine hochspannende Studie und ich hoffe, dass die Studie dann doch irgendwie Einfluss findet in die Politik und entsprechend auch die Erkenntnis eben kommt, wie kriegt man den meisten Return. Weil ich glaube, der Best Case ist, wir geben Geld aus und steigern die Produktivität. Der Worst Case ist, wir geben Geld aus, haben Inflation und keine Produktivitätssteigerung und haben hinterher perspektivisch größere Verteilungskonflikte, was natürlich ärgerlich wäre. Also insofern an dieser Stelle vielen herzlichen Dank. Spannende Research. Ich hoffe, wird noch viel gelesen.
Vielen Dank, Herr Stelter.
Soweit mein Gespräch mit Kai Behrens. Was schließen wir daraus? Erstens, Deutschland altert. Das ist keine Neuigkeit, aber die Konsequenz für die Wirtschaftspolitik wird systematisch unterschätzt. Weniger Erwerbstätige bedeutet weniger Wachstum. Das Potenzialwachstum geht, wir haben es gesehen, Richtung Null. Zweitens, in dieser Situation einfach mehr Geld auszugeben, funktioniert nicht. Die Forschung zeigt klar, in engen Arbeitsmärkten liegen die Fiskalmultiplikatoren unter 1. Also 1 Euro mehr Staatsausgaben bringt weniger als 1 Euro mehr Wachstum. Ohne begleitende Reformen riskiert man Inflation statt Wachstum, steigende Zinsen statt sinkender und die Verdrängung von privaten, produktiveren Investitionen. Drittens, es gibt einen Ausweg. Die ESM-Studie zeigt, dass die Kombination aus Investitionen und Arbeitsmarktreformen den Fiskalmultiplikator über 1,5 steigern kann. Und das selbst, wenn die demografische Entwicklung entsprechend ungünstig ist. Das heißt, es muss darum gehen, mehr Arbeitsplätze zu mobilisieren, deren Qualifikation zu verbessern, den Arbeitsmarkt zu flexibilisieren und eine längere Erwerbstätigkeit zu ermöglichen. Wenn man dann parallel dazu investiert, dann kann das funktionieren. Viertens, die Reihenfolge ist entscheidend. Reformen sollten vor oder mindestens gleichzeitig mit den Investitionen kommen. Erst die Kapazitäten schaffen, dann das Geld ausgeben. Das, was wir in Deutschland machen, ist offensichtlich die falsche Reihenfolge. Und fünftens, und das ist für mich persönlich der wichtigste Punkt, die 500 Milliarden Sondervermögen, die müssen natürlich auch richtig verwendet werden. Also das, was im letzten Jahr passiert ist, darf sich nicht wiederholen. Auch da muss ich gestehen, ist meine Hoffnung leider gering. Japan ist dahingehend durchaus ein warnendes Beispiel. Jahrzehntelang wurde in Infrastruktur investiert, es gab eine ultra-expansive Geldpolitik und trotzdem kaum Wachstum. Eben weil die Demografie alles dominiert. Wir können den japanischen Weg gehen oder wir können versuchen, es besser zu machen. Mit Reformen, die zwar wehtun, die aber kombiniert mit gezielten Investitionen dann wirklich Wachstum erzeugen. Und dieses Wachstum macht es so viel leichter zur Finanzierung des Sozialstaates, zur Lösung aller anderen Probleme, die wir im Land gerne angehen möchten. Soweit die heutige Ausgabe. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Ich freue mich wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, auf Ihre Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch zu einer neuen Ausgabe von BTO Refresh oder spätestens am kommenden Sonntag, wenn wieder ein neues Gespräch an dieser Stelle
zu makroökonomischen Themen führen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.